Der Titel dieser Predigt lautet Nicht die Starken, eine Textkombination von Matthäus und Lukas. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles und stand auf und folgte ihm nach. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Eine einfache, für die Welt eine kleine, eine unspektakuläre Geschichte, diese Erzählung von der Berufung des Evangelisten und Apostel Matthäus, nicht wahr? Was aber für eine Fülle an köstlicher und herzerquickender Wahrheit dämmert uns aus geistlichem Tiefgang hier entgegen, wenn wir näher treten. Und sollte jemand noch nicht ganz im Klaren sein, zu welchem Zweck unser Herr Jesus in diese Welt gekommen ist, hier ist passende Gelegenheit geboten, es zu erfassen. Denn diese Begebenheit erhält fürs Erste, dass der Herr nicht gekommen ist, um eine Lehre zu bringen, sondern um eine Gemeinschaft zu gründen. Ferner kam er nicht, um uns noch mehr Kummer und Not zu bereiten, sondern um uns neues Leben zu geben, mit Salz gewürzt. Er kam nicht, um die Menschheit noch mehr auseinander zu dividieren, als sie schon ist, sondern um sie in sich zu einem neuen Menschen zu vereinen. Und vor allem kam er nicht, um nach starken und gerechten Menschen zu suchen, sondern er kam, um verlorenen Sündern die Umkehr zu ermöglichen. Und endlich ist er nicht gekommen, um uns weitere Lasten aufzulegen, sondern um uns unsere Joche abzunehmen und um uns zu dienen. Was für herrliche Absichten! Was für ein Labsal, was für ein Beweis der Leutseligkeit Gottes. Somit steigt die Erscheinung unseres Heilands aus diesem Text empor, gleich der aufgehenden Sonne in ihrer vollen Schönheit. Und unwillkürlich denkt man an ein Wort von Paul Gerhardt, die güldene Sonne voll Freude und Wonne bringt uns an Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht. Mein Haupt und Glieder, die lagen da nieder, aber nun stehe ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. Und es ist des Evangelisten Matthäus eigene Geschichte, die wir hier vor uns haben, die rettende Begegnung des ehemaligen Zöllners Levi mit seinem Heiland. Fassen wir die Wahrheiten, die das wunderbare Evangelium hier in sich birgt, näher ins Auge. Dabei möge der Herr selber unser Innerstes berühren und alles an sein Herz holen, was in uns noch nicht ihn als die einzige Ruhestatt gefunden hat. Begeben wir uns gedanklich an die Stätte des Geschehens. Die Bibel nennt jenen Ort seine Stadt, weil Jesus Kapernaum zum Mittelpunkt seines anfänglichen Wirkens in Galiläa gemacht hat. Kapernaum bestand seinerzeit aus mehreren Wohninseln, mit hauptsächlich einräumigen Wohnhäusern plus Innenhof. Eine römische Militäreinheit war hier an der Pilgerstraße Babylon, Damaskus, Jerusalem stationiert mit dem bekanntgläubigen Hauptmann. Und dazu eine recht einträgliche Zollstation, weil dieser Ort am See zwischen mehreren politischen Herrschaftsbereichen lag. Vom Wirken Jesu in Kapernaum wird uns im Neuen Testament viel Wunderbares berichtet. Zum Beispiel gleich hier im Kapitel 9 des Matthäus-Evangeliums die Heilung des Gelähmten. Und exakt auf dieses Geschehen folgen dann jene Worte, mit denen wir eingestiegen sind, Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, Levi. Die Berufung dieses korrupten Zollbeamten, der im Dienst der römischen Besatzungsmacht sein eigenes Volk finanziell aussaugte, die musste ja zwangsläufig bei allen jüdischen Rechtgesinnten auf heftige Kritik stoßen. Allerdings ist er nicht der einzige Zwielichtige unter den Jüngern Jesu, an dem seine Volksgenossen einiges suspekt war. Aus mehreren Gründen wird dieser biblische Bericht aber jedes gläubige Herz besonders bewegen. Allein schon wegen der so enorm effizient erfolgten Berufung des Levi. Folge mir nach. Ein Wort. Ein Schnellverfahren. Man möchte vielleicht befürchten, der Herr schlägt sich da eventuell eine unreife Frucht vom Baum, nicht wahr? Aber Jesus hat sich niemals vertan. Er als der Kenner unser aller Herzen. Er weiß ja überall und bei jedem, was im Menschen ist und wie weit das alles schon gediehen ist. Und deshalb sieht der Herr dort in dem Zollhäuschen eine verzweifelte Seele sitzen. Jesus ging wohl nicht zum ersten Mal vorüber, jetzt aber war die Zeit für diese Seele reif. Da sitzt der Mann, innerlich bedrückt, schwer belastet. Von sich aus war Matthäus ja nicht zu Jesus gegangen, wie wir alle nicht. Mag sein aus Unkenntnis oder aus falscher Scham. Die Bibel kennt solches als die Sünde der Unvernunft. Aber nein, der Herr kommt zu ihm, weil Levis Herz um Hilfe schreit. Und der Zeitpunkt passt genau. Mose hat einst seinen größten Herzenswunsch so ausgedrückt: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und haben wir sie hier nicht vor uns, die Herrlichkeit Jahwes? Erging es nicht jeden von uns so, dass sich der Herr uns zuneigte, sich herunterbeugte zu uns hoffnungslosen, verzagenden Seelen, dass er nicht vorbeiging an uns verlorenen Sündern, wie es auch in Johannes 4 so typisch vermerkt ist, er musste durch Samaria ziehen. Jeder von Christus gefundene Sünder und Kenner seines Worts weiß bis ins Mark, was gemeint ist mit diesem Wort. Er musste. Ja, Gott sei Dank, er musste. Das ist sein Wesen. Das zeigt die liebliche Herrlichkeit seines göttlichen Herzens. Er geht nicht vorbei an verzweifelten Menschenseelen, sondern ruft sie ganz persönlich: Folge mir nach. Ja, du. Und wer das nicht kennt, der war nie solch ein Sünder wie wir. Das ist unser Herr und Heiland. Er sieht unsere Verlorenheit, unser Sündenelend von Ferne. Viele Menschen rackern sich ab an fragwürdigen Arbeitsplätzen, in mitunter zwielichtigen Geschäften unter korrupter Leitung, längst selber dabei korrupt geworden im gesellschaftlichen, im sozialen und im politischen Lügensystem, seit Jahren mehr und mehr innerlich geplagt wegen dem, was von ihnen erwartet wird. Ein Teufelskreis, nicht wahr? Solch diabolisch gesteuerte Karriere mit fataler Zukunft. Und da sind Mütter, die sitzen weinend an den Betten unheilbar kranker Kinder, und Töchter, die ihre hilflos gewordenen Eltern pflegen, zusätzlich zu ihren sonstigen Pflichten. Aber wo immer Verzweifelte sind, der Heiland der Geplagten ist darüber im Bilde. Er, der in den geschundenen Herzen alles sieht, was sonst keiner erkennt, was so lange schon vorgeht in all diesen Menschen, die weiter ihren Dienst tun müssen, bis hin zum äußerst Unangenehmen, viele davon, wie gesagt, mit einem Fuß im Kriminal, gefangen in sozialen Netzen, in mancher Leibeigenschaft, in häuslicher Tyrannei, als zermürbte Gefangene und selber beladen mit Schuld und ohne Zukunftshoffnung. Aber du, Herr, du siehst sie alle, diese zutiefst betrübten Herzen, so wie dieses Häuflein Elend hier in Kapernaum, das seit Jahren an der Zollstelle hockt, unter steigenden inneren Druck, sich Tag für Tag unwohler fühlend in seiner Schuld und schon lange so nicht mehr weiter mag, aber muss. Und das ist für den Heiland aller zerschlagenen und gedemütigten Herzen wie ein leuchtender Magnet. Ach, gedenke unser, Herr, gedenke unser um deiner großen Barmherzigkeit willen und nicht wegen unserer Sünde. Gehe nicht vorbei, o Heiland, wie du ja nie zu tun pflegst, wenn du ein geängstetes Herz vor dir hast. Du siehst es ja von ferne und hast dir uns längst erkauft mit deinem teuren Blut, vor Grundlegung der Welt schon. Dort im Zollamt von Kapernaum sitzt also ein Mensch bei wohl einträglicher Tätigkeit, mehr aber innerlich überführt, wie schlecht sie und wie böse er selber ist. Ja, ein Haus, das hat er, und Geld hat er, nur Herzensfrieden hat er nicht. Gemieden wird er von allen, außer den anderen Kollaborateuren, zwangsläufig. Levi, der Zöllner, verachtet, geächtet, bespuckt und beschimpft von den eigenen Landsleuten. Verlorene, vertane Lebenszeit, sinnentleerte Gegenwart und absolut keine Zukunft. Alles kaputt. Kein Ausweg aus diesem Dilemma. Ausgeschlossen aus der Synagoge, chancenlos einen neuen Beruf zu ergreifen und schon gar nicht den, den er vorher wohl gehabt hat. Mea culpa. Alles meine eigene Schuld. Und erst die Geschädigten, die wegen mir verarmt sind, die vielen menschlichen Wracks, die meinen Lebensweg säumen. Ich kann ja nicht mehr aus diesem erdrückenden Zustand. Wo soll ich auch hin? Aber weiter hier sitzen zu bleiben, kommt vermehrter Schuld und Strafe gleich. Freunde, Liebe, nichts als Fremdworte. Genossen habe ich, ja, Gleichgesinnte, Mitschuldige, gesellschaftlich Aussätzige wie ich. Und da kommt sein Herr und Heiland vorbei. Was für ein Moment in so einem Leben. Jesus, lesen wir, Jesus sah einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus. Und Matthäus heißt, meine Gabe ist Jahwe. Was für ein himmlischer Lichtschein. Erinnern wir uns an den Kranken am Teich Bethesda? Wie haben wir da gelesen, als Jesus diesen Daliegen sah und wusste, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? O liebevolle, zartfühlende, göttliche Verstellung, als wüsste er nicht ganz genau Bescheid über unser Herz, über unsere Lage, über unsere Verlorenheit und will uns so freundlich, so leutselig zu sich locken mit Seilen der Liebe. Komm, folge mir nach. Willst du gesund werden? Kommt her zu mir, bleibt in mir. Und so auch dem betrübten Herzen dieses Volksverräters in seiner ausweglosen Situation. Nun, was hättest du getan? Hättest du lange argumentiert? Oh ja, es gibt solche Narren. Und das erinnert an Gedanken von Wilhelm Busch in einer seiner Predigten, als er über die Worte der Umstehenden am Kreuz anmerkte, wo da steht, andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz. So wollen wir ihm glauben. Diese Worte stehen auch im Evangelium des Matthäus, wohlgemerkt. Und Wilhelm Busch sagt dazu, anderen hat er geholfen. Nein, mir hat er geholfen, mir. Das ist das Credo eines jeden von Herrn Geretteten. Mir hat er geholfen, mir. Und in uns klingt vielleicht gar nicht leise eine weitere Strophe von Paul Gerhardt als Zeuge mit, mein Herze geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freude und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir scheinet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singend machet, ist, was im Himmel ist. Dem Zöllner Matthäus und tausenden anderen von uns konnte und kann nur einer helfen, er, der starke Gottes, der sich an unserer Stelle am Kreuz hinrichten ließ, der unsere Sünde, unser Leid, unsere Verzweiflung und all unsere innere Krankheit getragen hat und uns erlöst und für sich erkauft hat mit seinem eigenen Leben. Niemand anderer konnte dich und mich aus unserer abgrundtiefen Verlorenheit mit so vollem Recht heraushebeln Und sicher hat keiner von uns die Tragweite davon anfangs tief genug verstanden. Aber alle, die selber peinlich genau nachfühlen können, was in dem Zöllner vorgeht, haben ihre Freude am Herrn, große, überschwängliche Freude, und können jetzt wie Petrus nur fragen: Herr, wohin sollten wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ja, und er hat Auswege aus dem Tod, er allein, und er will, dass allen geholfen werde. Sind dir ringsum alle Wege verschlossen? Liegen hinter dir nur in Sünden vertane, verlorene Jahre? Vor dir nichts als düstere, hoffnungslose Zukunft? Und dein Heute, dieser zermürbende Trott, diese aschgraue, den Atem der Seele hemmende Ausweglosigkeit? Höre, der Herr kommt zu dem, der vor lauter Kummer nicht zu ihm kommt, dessen inneres Auge schon zu verdüstert ist, der in Hoffnungslosigkeit dahin vegetiert, und sagt ihm: Folge mir nach. Da stimmt ein geheiltes Herz ein Wallfahrtslied an, dem Psalm 123, Psalm 1, 2, 3, so leicht zu merken und doch oft jahrelang dem Herzen verborgen. Wie es heißt: Ich hebe meine Augen auf zu dir. Und Levi stand auf, verließ alles und folgte Jesus nach, auf der Stelle, ad hoc. Sein Kollege in Jericho, der Oberzöllner Zachäus, der stand ihm nichts nach. Im Gegenteil, den trieb die Sehnsucht nach neuem Leben schon auf dem Baum. Nur Jesus sehen will er wegen seinem verpfuschten, korrupten Sünderleben. Und da lesen wir in Lukas 19: Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Wieder dieses "Ich muss" aus dem Mund unseres Retters. Und die Reaktion des Zachäus: Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und du und ich? Das geht uns doch alle an, gerade heute. Viel mehr, viel tiefer, als wir denken. Wie schnell befinden wir uns in einer ähnlichen Situation, zum wiederholten Mal, weil wir aus der Spur gelaufen sind und den schmalen Weg verlassen haben. Und der Widersacher wird uns dabei jedes Mal in eine Situation führen, die uns ausweglos erscheint, verfahren und schier unentrinnbar, wie den Judas. Aber wenn du zur gegebenen Zeit Jesu Stimme wieder hören wirst, sein Wort in deinem Herzen, wenn du seinen Aufruf neu vernehmen wirst: Folge mir nach, dann zögere nicht, dann folge ihm nach, wie Matthäus, wie Zachäus. Beide waren sofort bereit, sie waren direkt begierig, Jesus nachzufolgen. Und so steh auch du auf und bewege dich hin zu ihm. Schlag ein in die dargebotene für dich und für deine Zukunft durchbohrte, starke Hand. Warte nichts und niemand ab, zögere keinen Augenblick. Tritt jetzt hinzu. Sei kein gottloser Mensch wie Esau, der keinen Raum zur Buße mehr fand, wie wohl er den Segen unter Tränen suchte. Heute, wenn du die Aufforderung Jesu hörst, folge mir nach, dann steh auf und folge ihm. Sieh, dein Heiland kommt zu dir, der Abraham aus seiner Heimatstadt in Chaldäa herausgeführt hat, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat, der David aus all seiner Mühsal und Verfolgung herausgeführt hat, und der Beispiele sind unzählige, der weiß auch dich herauszuführen aus deiner Verzweiflung, Abtrünnigkeit, aus deinem Sünderleben und inneren Dilemma. Und Paul Gerhardt hat dazu auch ein Wort gehabt: Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Er selber ist ja der Weg, und sein "Folge mir nach" bedeutet ja für dich in erster Linie: Komm her und bleib in mir und bei mir. Es ist nicht schwer, nachzufolgen. Und alles Weitere wird der Herr regeln und mit dir zusammen zeitgerecht herbeiführen. Er ist der Anfang jedes Glaubenslebens, zu sehen hier bei Matthäus wie auch bei Zachäus. Und da steht noch in Lukas 19: Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Hören wir auch hier eine weitere Strophe von Paul Gerhardt dazu. Ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Er ist es, der als Durchbrecher vor uns heraufzieht, aus unserem Sündendickicht. Ja, Gott hat Auswege aus dem Tod, ich sag's gern noch einmal. Und das kann, das muss durchlebt sein, in, durch und mit Christus. Vertrau ihm. Er, der Anfang, bringt es auch zum guten Ende, wie das Wort Gottes durch Paulus bestätigt im Philipperbrief. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Und sind sie nicht wunderbar, die herrlichen Worte Gottes, die dazu aufleuchten wie die Freude am Herrn ist eure Stärke und viele einschlägige Psalmworte, allesamt aus der Tiefe zum Licht hindurchdringend, aus der Verlorenheit im Dunkel zu Jesus, dem wahren Licht, das jedem Menschen scheint. Und darum ist gerade diese biblische Tatsache, die Berufung des Zöllners Levi, auch mir so lieb. Jesu Aufruf hat bei diesem Mann ja nicht an einen toten Klotz geklopft. Levi, der Zöllner, wohnhaft im selben Ort wie Jesus, muss länger schon im Herzen ein heimliches Gebet in sich getragen haben wie: Herr Jesus, wenn du auch für einen Ausbund an Bosheit wie mich noch Rat und Hilfe hättest, so würde ich unendlich dankbar hinsinken zu deinen Füßen und von dort in Ewigkeit nicht wieder aufstehen. Und das muss der Grund sein, warum er auf Jesu erstes, folge mir nach, unverzüglich seine Zöllnerbude verlässt und auf der Stelle zum Jünger des Meisters wird. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass Maria in Bethanien aus demselben Grund den Platz zu Jesu Füßen nicht verlassen hat, so wie jene Sünderin im Haus des Pharisäers, die zu seinen Füßen liegend dieselben ununterbrochen mit Tränen benetzt hat und mit ihren Haaren getrocknet hat. Ja, was bewegt das Tun dieser Frau in uns? Unendliche Dankbarkeit? Weil auch uns so viel vergeben wurde? Kennt unser Heiland von uns solch tränenüberströmtes Niedersinken zu seinen Füßen in großem Dank? Haben wir schon versucht, jenen Gedanken zu Ende zu denken, du und ich? Wir lägen dort, wir würden ununterbrochen seine Füße küssen, aus lauter Dankbarkeit. Ist das nicht die uns angemessene, die allerbeste Stellung? Der Herr ist zu uns Sündern gekommen, in unsere ausweglose, verfahrene Situation. Und wir werden oft noch in Bedrängnis kommen, das soll so sein. Aber wird er je anders gesinnt sein, als uns zu sagen, folgt mir nach, bleibt in mir und ich in euch? Eine beschämende Sache, wenn wir es bisher lange nicht so gehalten haben, nicht wahr? Bei manchen hat's Jahre gedauert, bis sie seinem rettenden Ruf in der Tat gefolgt sind, und viele von ihnen hinken heute wieder auf beiden Seiten. Schade. Sicher hat nicht jeder damals dem Zöllner Matthäus in seinem hohen Amtssitz angesehen, wie er verzweifelt seit langem vor Gott auf dem armen Sünderbänklein saß. Nach außen lassen wir uns ja lange nichts anmerken. Aber wäre es jemand vergönnt gewesen, zu allen Stunden in das innerste Kämmerlein des Zöllners hineinzulauschen, dann würde der neben dem Klang der Gold- und Silbermünzen auch ganz andere Töne vernommen haben. Und achten wir jedenfalls bei dieser Begebenheit genau auf die Rede des Herrn, wie er ja immer kurz ist von Worten, aber unergründlich tief im Sinn, so auch hier. Folge mir, sagt er. So spricht allerdings kein Plato, so redet kein Pythagoras, kein Aristoteles, noch sonst ein Weiser dieser Welt. All die weltweisen Denker, die Philosophen, die Esoteriker und die religiös Weisen, auch die Christlichen, bringen keine Klarheit, ob sie uns auffordern, uns abzusondern und uns in ihre Ideen und Theorien hineinzuversetzen. in ihre Satzungen und Systeme oder das Geschöpf zu ehren statt dem Schöpfer. Das alles stammt von unten, macht alles nur noch komplizierter und wird einem sündenkranken Herzen noch mehr zum Schaden gereichen. Und das Ende heißt Tod, Gericht und ewige Gottesferne. Jesus dagegen, der Fürst des Lebens, der einzige Weg zu Gott, sagt kurz, folge mir. Er will nicht allein unseren Kopf in Bewegung gesetzt sehen, sondern auch die Füße. Er ruft nicht bloß unsere Gedanken auf den schmalen Weg, sondern den ganzen Menschen. Und der Herr fordert von uns den praktischen Anschluss, nicht bloß einen ideellen, nicht ein bloßes Zustimmen, sondern bleibendes Zusammenleben mit ihm. Nur gibt es leider viele, die aber gar nicht mehr wissen wollen, als dass Christus ein Christentum gegründet habe, als eine Lehre. Tatsächlich meinen sie eine christliche Religion, anders gesagt ein christliches System, etwas, das man studieren und analysieren und je nach Einstellung zerreden kann. Aber alles, was uns in Christus gegeben ist, besteht doch in ihm als Person. Und wer könnte ihn studieren? Wie hat Søren Kierkegaard so treffend festgestellt zum Professor der Theologie? O fürchterliche Tiefe der Verwirrung! O fürchterliche durch Beharrung verhärtete Irreführung, dass es Professoren des Christentums geben sollte, das hat Christus nicht vorausgesagt. Es sei denn, das wäre dort geschehen, wo davon die Rede ist, dass der Abfall eintreten wird. Soweit das Zitat von Kierkegaard. Da, wo die Nachfolge Christi in aller Einfalt fehlt und damit auch sein Geist fehlt, da finden sich jene Lehrer und Professoren, große und kleine, die in eigener Klugheit vorgeben, zu wissen, was das Christentum sei und wie es zu betrachten sei, aber dass sie aufstünden und Jesus nachfolgten und von ihrem Baum der Erkenntnis herunterstiegen, um dem Herrn persönlich nachzufolgen, nein, lieber studieren sie, was sie seine Lehre nennen, tun sich hervor damit, dass sie derselben ihren Beifall zollen, bringen sie fein systematisch in Gliederung und dozieren sie anderen wieder so vor, wie sie sich selbst zu verstehen geruhen. Aber damit beschränkt sich auch schon ihre christliche Tätigkeit. Weiter reicht es nicht. Vergeblich suchen wir diese Leute im Gebetskämmerlein oder auf dem Weg der Selbstverleugnung. Zu gut sind sie verwurzelt in ihre Weltangelegenheiten. Suchen wir sie in der christlichen Gemeinschaft? Da zeigt sich, dass sie die Brüder nicht wirklich lieben. Beobachten wir sie in den Notständen des Lebens? Na, sie reden und gebärden sich nicht anders als jene, die keine Hoffnung haben gegenüber Tod und Grab. Sie ermangeln des Glaubens an Christus, der diesem Schrecken seine Rüstung nehmen würde. Und so steht in 2. Petrus im Kapitel 2, im Vers 2, und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Ja, mit Donnerstimme möchte man hineinrufen in ihre Studierstuben, in ihre Gelehrtheit, in das religiöse Versteckspiel dieser Leute. So spricht der Herr, folge mir. Dieses folge mir sagt ja unendlich mehr aus als zum Beispiel halte meine Weisheit für gut. Und folge mir, das ist etwas ganz anderes, als wenn gesagt wird, bekenne dich zum Christentum. Ach, und wenn ich alle Geheimnisse wüsste, sagt Gottes Wort, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts als ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Nein, nicht um eine christliche Lehre zu bringen, kam Christus auf diese Erde, sondern um uns als seine Glieder in sich selbst zu vereinen, ist er erschienen. Eine die Welt verleugnende Gemeinschaft von Brüdern zu schaffen, die rückhaltlos ihm ergeben, in unablässigen Gebetsverkehr mit ihm bleibt und seines Winks gewärtig ist. Eine Gemeinschaft von Gotteskindern, die täglich in seinem Blut und Geist erneuert, an seine Brust sich lehnt und in allem auf ihn allein hofft. Er allein ist ja der Magnet, von dem sie sich alle Augenblicke angezogen wissen. Er die Sonne, die die Seinen stets wohltuend bescheint. Er der Quell, aus dem ihre Seele täglich mit Freuden trinkt. Er Der Baum im Paradies, durch dessen Himmelsfrüchte ihr inneres Leben genährt und erhalten wird. Er, die Henne, sie, die Küken unter seinen Flügeln. Er, der Hirte, und sie, die Herde, die er weidet. In ihm finden sie Ein- und Ausgang. Er in allem ihr Augenmerk, ihr Leitstern, auf dem sie schauen, der Fels, auf dem sie gegründet sind, und er, der Bräutigam, der Mann ihres Herzens, an dem sie hängen. Das alles liegt in seinem Folge mir. Und Matthäus folgte ihm. Das heißt, er wurde mit Leib und Seele im Leben und im Sterben ganz das Eigentum des Herrn Jesus. Und wie ist der Mann glücklich in seiner Nachfolge? Als ein neuer Mensch weiß er sich so, als wäre ihm ein zweiter Geburtstag geschenkt worden. Und es ist ja auch so. Das will, das muss er feiern. Auch anderen will er sagen, welch liebliches Los ihm zugefallen ist, ihm, der wie ein Brandscheit aus dem Feuer gerissen ist. Geografisch bleibt er vorerst, wo er berufen wurde. In seinem eigenen Haus, in seinem gesellschaftlichen Umfeld. Dort lädt er ein zu einem festlichen Freudenmahl und vor allem er lädt Jesus dazu ein. Ganz kindlich, ohne jegliche Bedenken. Was wirklich? Werden gesetzliche Gemüter jetzt argwöhnisch fragen. Wird nicht Jesus erwartungsgemäß den Finger heben gegen ihn? Wird er jetzt den neugeworbenen Jünger zur Askese in die Wüste schicken? Oder in eine strenge Glaubensgemeinschaft? Leitet er ihn an zu strenger Buße und Fasten? Redet er ihm jetzt von himmlischen Dingen und ermahnt ihn zu besonnener Geistlichkeit? Nichts, gar nichts dergleichen. Der Herr Jesus nimmt die Einladung an und kommt. Er sitzt bereits mitten unter den Gästen am Tisch des Zöllners, isst und trinkt und unterhält sich mit ihnen auf das Leutseligste. Er, der von den Religiösen oft als Feind aller Lebensfreude dargestellt wird, obwohl er doch ausdrücklich bezeugt, euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. So in Johannes 16. Nein, er will uns nicht das Dasein vermiesen, will uns nicht unnötig bekümmern. Natürlich hat er nie jemand ins Theater geschickt, ins Kino oder in einen frivolen Tanzsaal. Auf die exzessiven Gelage der Welt hat er vielmehr den Schatten des reichen Mannes fallen lassen mitsamt dessen Ende und auf den Tanzboden der Welt den des Balletts im Palast des Herodes und auf das Wohlleben im Fleisch hat er den Schatten jenes Narren fallen lassen, welchen er inmitten seines größten Behagens eröffnet. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Aber sonst ist unser Herr der Herrlichkeit weit entfernt, uns das irdische Dasein zu verbittern und zu trüben. Was er tut, ist vielmehr, es uns zu lichten und zu würzen und zu weihen und es mit himmlischem Sonnenglanz zu versehen, mit Freude, mit Hoffnung und herrlicher Zukunft. Wir alle haben doch mehr als eine Ahnung davon, wenn wir hier den Jubel des Matthäus sehen oder an die Hochzeit zu Kana denken oder an das traute Familienglück in Bethanien oder an die glückliche Mutter des Jünglings zu Nain und viele andere mehr. Haben nicht seine Jünger die ganze Zeit in herzlicher Gemeinschaft miteinander gelebt? Beweisen das nicht auch die seligen Begegnungs- und Begrüßungsszenen während der 40 Tage nach Jesu Auferstehung? Wie ideal ist doch die Welt, die sich hier in den biblischen Berichten auftut vor uns? Wie sind ihre Bilder, die uns darin entgegentreten, von himmlischer Freude durchdrungen? O köstliche Gelegenheit, auch bei uns, wenn wir uns wie hier und heute vor seinem Angesicht zusammenfinden und uns miteinander sonnen dürfen in seiner Liebe. Wie süß ist doch jede Unterhaltung, die sich um ihn als ihren Mittelpunkt bewegt und die hochsteigt gen Himmel wie die Lerche im Flug über die Höhen der Erde, sich badend im Morgenrot der Ewigkeit. Und all die herrlichen, ungetrübten Freundschaften, in die unser Herr mit hineingenommen ist als der dritte Mann, und die von ihm geheiligt und gesegnet sind. Und welche Ehe wäre dauerhaft glücklich, wenn nicht die, in der die gemeinsame Liebe zu Christus das Band ist, das die Herzen vereinend umgibt. Wo herrscht paradiesischer Friede? Doch nur, wo er mit seinem Frieden, mit seinem Trost und mit seiner immer nahen Hilfe ein Haus durchwaltet. Und wo ginge jegliches Arbeiten und Mühen bei allen Problemen so gut von der Hand, wenn nicht da, wo man sich in seinem Dienst weiß und wo unter den segnenden Augen des himmlischen Werkmeisters unser Tagewerk gelingt. Gott zum Dank. Ja, wie er alles verschönt und allem erst Gehalt gibt und den rechten Inhalt und Sinn. Fürwahr, schöner bist du als die Menschenkinder, du wunderbarer Ratgeber, du starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. Auf dir ruht der Geist Gottes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht Gottes. Er ist der Einzige, er ist der rechte Freudenmeister, und wer seines Lebens froh werden will, dem kann kein besserer Rat erteilt werden, als sich zu ihm zu halten und nach dem Bürgerrecht in seinem Reich zu trachten. Sehen wir uns aber nun die Gäste im Haus des Matthäus etwas näher an. Zugegeben, hier ist nicht die feinste Tafelrunde zugegen. Nur lauter niederes und obendrein anrüchiges Volk, allesamt schuldbeladen und deswegen mehr oder minder auch alle, wie ihr Geselle Matthäus, heils- und erlösungsbedürftig. Aber mitten unter ihnen sitzt jetzt der Heiland. Er ist nicht so zurückhaltend und vornehm tuend wie wir, und doch sitzt er nicht unbedarft unter ihnen. Jeden Einzelnen kennt er ja und jeden Unterschied zwischen den Einzelnen, wie heute unter uns hier. Gerade seine Augen erkennen, und zwar gerecht, alle Unterschiede des Vermögens, des Standes und des Ranges. Und er lässt sie fortbestehen. Allerdings jedes Unrecht in uns und jedes gegenseitige Joch missbilligt er. Daher achtet das Ansehen der Person nicht, aber er kennt hohe und niedere. Er kennt angesehene und geringe, Herren sowie Knechte, Gebieter und Untertanen. Aber er ist nicht gekommen, diese Schranken niederzureißen, sondern sie vielmehr aufrecht zu erhalten und sie zu heiligen. Daher sagt uns die Schrift im 1. Korintherbrief, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benütze es lieber, denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist auch der freiberufene Freie ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht Knechte der Menschen, Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Ja, er kennt uns alle, und er weiß, wes Geistes Kind wir sind und was in unserem Herzen vorgeht. Er kennt unsere gesellschaftlichen Verquickungen und unseren weltlichen Stand. Schaut nämlich der Herr irgendein menschliches Antlitz an, und sei es auch furchtbar entstellt. Er sieht darin allemal die Zeichen der Unsterblichkeit und der himmlischen Berufung. Er will jeden Menschen, auch den Armseligsten, als eine eigene Persönlichkeit geachtet sehen. Und jede menschliche Individualität, wie obskur sie auch sein mag, selbst wenn sie in einem Kellerloch kauert, er will sie mitgezählt sehen unter die für die Ewigkeit geschaffenen Menschen, die er für sich am Kreuz erkauft hat. Sei es ein führender Kopf oder der allergeringste Hilfsarbeiter, Jesu Absicht ist, sie alle in der Würde freier, im Himmel angeschriebener, zum Erbteil der Heiligen im Licht berufener Gotteskinder zu vereinen, ausgestattet mit dem Recht des freien Zugangs zum Gnadenthron Gottes, eingebunden in das Bündlein der Gerechten. Auf diese Weise zersprengt er die Menschheit nicht, sondern verknüpft sie vielmehr. Und hier beim Festmahl des Matthäus tritt dieses sein Ton aufs Lieblichste in Erscheinung. Jesus ist gekommen, um innerhalb der gesellschaftlichen Ordnungen und Unterordnungen, die grundsätzlich nach dem weisen Rat Gottes bestehen, ein den Hohen wie auch den Niederen vorbestimmtes Heil in seinem Gott zuzueignen. Soweit der Blick in den Festsaal. Und nun ist das Mahl gehalten und die Gäste kehren fröhlich heim. Doch was passiert? Die Missgunst der Pharisäer macht sich an Jesu Jünger heran. Vornehm die Nase rümpfend, stellen sie akkurat die Frage in den Raum: Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Dem Herrn entgeht natürlich nicht die hämische Rede der aufgeblasenen Heuchler. Er tritt ihnen höchstpersönlich entgegen und antwortet ihnen mit drei schlagenden Argumenten. Zuerst macht er diesen missgünstigen Kritikern den Grund seines Verhaltens klar. Die Starken, sagt er, bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und sodann beschämt er sie mit einem Gotteswort aus dem Mund des Propheten Hosea, das ihnen nicht unbekannt sein konnte, und fordert sie auf, hinzugehen und es einmal für sich persönlich zu erwägen. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Das heißt, ich bin gekommen zu geben und nicht zu nehmen. Ich komme Gnade zu spenden und nicht mir aufwarten zu lassen. Und gleich darauf folgt der dritte Teil der Antwort: Ich bin nicht gekommen, Gerechte, sondern die Sünder zur Buße zu rufen. Und da hat Friedrich Wilhelm Grummacher seinerzeit eine passende Antwort an die Pharisäer verfasst. Ich zitiere frei: Nun, habt ihr das vernommen? Habt ihr es verstanden, ihr, die ihr zur Klasse der Ersteren gehört, zu den Gerechten aus eigenen Gnaden? Ihr habt also mit dem Herrn Jesus so wenig zu schaffen, wie er mit euch. So lasst ihn nun gehen, wie er euch gehen lässt. Wie, sagt ihr, dann brauchen wir nicht mehr an ihn zu glauben? Nein, wozu denn das noch? Und wir brauchen seine Worte nicht, brauchen keinen Mittler, brauchen auch nicht das Mahl mit ihm zu halten und er mit uns? Aber nicht doch, ihr dürft euch ohne Mittler vor Gott sehen lassen. Christi Krippe, Kreuz und Grab und Auferstehung bedeuten für euch ja so viel wie für einen reichen und gesunden Mann die unnütze Sozialhilfe, beziehungsweise ein Spital. Was wollt ihr euch noch groß darum kümmern? Ihr könnt euren Gedanken doch eine nützlichere Richtung geben als auf die veralteten Heilandsgeschichten aus Bethlehem und Nazareth und Jerusalem zu hören. Geht nur hin und erfreut euch nur weiter eurer großartigen Höhe, auf der ihr so stolz steht und aus welcher euch herunterzuholen der Heiland sich nicht noch einmal bemüßigen wird, wie ihr sagt. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Wie, ihr schweigt? Ihr seht mich stutzend an? Ihr meint, ihr hört höhnische Reden aus meinem Mund? Ihr traut ihr vielleicht eurem so hohen Stand selbst nicht recht? Nein, gesteht es nur ein, ihr traut ihm nicht. Ihr fühlt den Stachel der treffenden Ironie in dem Wort, in welchem der Herr von Gesunden spricht, die des Arztes nicht bedürfen, und von Gerechten, welche zur Buße zu rufen mir nicht gesonnen sei. Innerlich fällt euch wohl doch der Mut, an euren Stand als Gesunde und Gerechte wirklich zu glauben. Auch könnt ihr ja beim besten Willen euch nicht einbilden, jemals Gott, den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und aus allen Kräften und euren Nächsten wie euch selbst geliebt zu haben. Vor Gott ist aber nur einer gerecht, der solches tut. Ja, wolltet ihr euch gar erkühnen zu sprechen, wer kann uns einer Sünde sein? Das Unglück eurer Verstockung ist, dass in eurem Herzen Furcht und Unbußfertigkeit, dumpfes Schuldbewusstsein und erlogene Selbstrechtfertigung Hand in Hand gehen. Das ist euer Unglück, dass ihr der Wahrheit nicht Raum geben wollt, die sich in euch geltend machen will, dass ihr keine Gerechten seid, obwohl ihr genötigt seid, es euch einzugestehen, nicht wahr? Soweit Grummacher. Nun aber auch ein paar Worte zu uns, wie wir im Licht von Gottes Gesetz dastehen. Sind wir nicht alle von Natur aus zu leicht befunden, auf der Waage des Heiligtums? Viel zu leicht und nicht wert, dass uns Gottes Sonne bescheint? Trotz dem Glanz unserer guten Gesinnung, mit der wir uns ja gern schmücken, was sind wir doch für gottvergessene, ichsüchtige, unreine Heuchler? Vor Gott stehen wir so verdüstert und zugleich so hochmütig da in unserem ganzen Bettelstolz. Wir würden ohne Erleuchtung vom Himmel her ja nicht einmal ansatzweise einsehen, wer, was und wie wir wirklich sind, halten uns für gesund, und reden von Gerechtigkeit. So tückisch sind wir, so wahrheitsfeindlich, dass, wenn uns die Todesangst und die Sorge um die Ewigkeit befällt, wenn in uns also ein Beweis unseres wahren, verlorenen Zustands erwachen will, dann fallen wir sofort mit allen möglichen Selbstbelügungskünsten darüber her und versuchen uns zu beruhigen. Was das ist? Wir sind Meister geworden im Verdrängen unseres wahren Zustands als Nachkommen des ersten Adam, verloren in vor Gott tödlichen Eigendünkel, wenn nicht der letzte Adam gekommen wäre, der lebendig macht. O Jesus, wenn du nicht gekommen wärst, achten wir deshalb auf seine Rede. Die Gesunden, spricht er, bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Sehen wir den göttlichen Ernst in dieser biblischen Begebenheit? Sehen wir den Ernst und heiligen Eifer, mit dem Matthäus aufspringt und nachfolgt auf das Wort Jesu hin? Wir könnten erst recht nicht länger sitzen bleiben, auch wir haben ja nichts zu bringen. Wir können den heiligen Gott mit nichts besänftigen, als nur mit seinem geliebten Sohn im Gehorsam zu seinem Folge mir. Ich habe Lust an Barmherzigkeit und nicht am Opfer, sagt der Herr. Ich bin gekommen, nicht Gerechte, sondern die Sünder zur Buße zu rufen. Aber was für eine himmlische Musik für uns. Was für entzückende Wunderklänge. Ja, Jesus ist gekommen für Zöllner und Sünder, nicht für Gerechte, für Todkranke wie dich und mich. Und je sicher sich einer weiß, je kränker, umso geeigneter ist er, der herrlichen Tätigkeit des großen Arztes zum Ziel zu dienen. Je mehr uns unsere Sünde bewusst ist, umso heilsamer wirkt an uns seine Gnade. O, dass wir deshalb alle zu seinen Füßen blieben, wie die Frauen des Pharisäers Haus. Ja, wir alle, dort zu seinen Füßen, mit dem Stachel der Selbstverdammung in der Brust und mit tränenfeuchten Schuldbekenntnis auf den Lippen. Denn es muss dahin kommen, dass uns der Vater zu Jesu Füßen vorfindet. Ansonsten wird man uns dort finden, wo der reiche Mann steht, der vergebens lechzt nach kühlenden Wassertropfen für seine brennende Zunge. Der uns von Gott verordnete Platz des Heils ist die Nachfolge Jesu, seine Füße umfangend. Dort sind wir geborgen. Dort vernehmen wir die beseligende Botschaft, dass Gott uns nicht mehr nach dem Fleisch kennt, sondern nun in der Gerechtigkeit seines Sohnes. Dort, wo das Paradies des göttlichen Kindschaftsbewusstseins in unserer Brust aufblüht, dort umgibt uns die ganze Liebe des göttlichen Vaterherzens. Und wie ist das gut? Dies und viel mehr noch verdanken wir der blutigen Vermittlung dessen, der nichts sein wollte als der Arzt für die Kranken. So ist er gekommen, nicht, dass er Gerechte suche, sondern, dass er den Sündern helfe. Und wie herrlich hilft er! Und er ist unablässig tätig an uns bis zu dieser Stunde. Und Paulus spricht im Epheserbrief zu Recht vom überschwänglichen Reichtum der Gnade Gottes in Christo. Und wer dieser Gnade teilhaftig geworden ist, der darf mit dem Apostel auch frohlocken: Ich bin erfüllt mit Trost, ich bin überschwänglich in Freuden. So steht es im 2. Korintherbrief 7,4. Weh aber denen, die im Weiterstolz den Rücken kehren. Freunde, es geht in unseren Tagen ein Gericht durch die Welt, dass wer sich nicht wachsam an Jesus und seinen Namen hält, also ihm nicht nachfolgt, dass der Verführung und dem Abfall preisgegeben wird. Es steht in Hebräer 4,1, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Zeit und Raum für geistlichen Stillstand kennt die Nachfolge Jesu ja nicht. Die ist Gott gegeben dynamisch, stets konzentriert auf den Herrn Jesus ausgerichtet, in allen Belangen, in allem Streben, gern, ganz und gleich auf ihn hin. Und deshalb existiert für sie auch nicht eine goldene Mitte, sondern Christus allein. Wer ihm nachfolgt, hat dieses klare Merkmal. Er tritt jederzeit und überall zu Jesus hinzu. Wir sehen doch ringsum in der Christenheit das permanent wachsende Gegenteil. Die Flut des Zeitgeistes ist ständig dabei, die Grundfesten des Glaubens umzureißen. Und damit treibt sie ihre unglückseligen Opfer vor sich her im Wahn vermeintlichen Glaubenslebens unter einem falschen Christus. das unaufhaltsam von allem Unheil absorbiert wird. Und mit vollem Ernst fordert uns der Römerbrief auf, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, im Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Wir stehen, wie Petrus einst, auf brodelnden Wogen und ergreifen jetzt entweder Jesu Retterhand ganz oder fahren unrettbar hinab in bodenlose Schauertiefen. Bedenke drum ein jeder, bevor auch ihm der Gnadentag sich neigt, was heute und morgen zu seinem ewigen Frieden dient. O, dass unser herrlicher Immanuel euch allen mit der Überwinderstimme der allmächtigen Gnade Gottes sein Folge mir ins Herz ruft. Und ihr, sobald sein werbender Ruf vor eurem inneren Ohr ertönt, widerstrebt ihm nur nicht, sondern neigt eure Knie und euer Haupt, gebt eurem Friedensfürsten Herz und Hand und lernt mit der Braut im Hohelied zu sagen, ich halte ihn und will ihn nicht mehr lassen. Amen.